SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der Psychologe ist und eine Corona-Hotline ins Leben gerufen hat. Die Corona-Hotline des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Da kann man anrufen, wenn man sich in den Zeiten von Corona psychisch überlastet fühlt. Hallo und herzlich willkommen, Freddy Lang.
Hallo.
Herr Lang, in Zeiten von Corona bin ich heute von zu Hause zugeschaltet. Sie sind in Berlin im Büro der Geschäftsstelle des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Falls deshalb in dieser Sendung die technische Qualität nicht ganz so gut sein sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Es ist jetzt gerade Nachmittag. Wir zeichnen dieses Gespräch auf. Herr Lang, die Osterfeiertage, die liegen gerade hinter uns. War da denn eigentlich jetzt besonders viel los bei der Corona-Hotline?
Nein, merkwürdigerweise waren über Ostern die Anrufhäufigkeit deutlich geringer als an dem Wochenende davor und auch während der Woche.
Ja, wann rufen die Leute denn sonst ganz besonders an? Also gibt es so Momente, wo sie sagen, das sind Notmomente in dieser Zeit, dann rufen die Leute bei uns an?
Es gibt Häufungen auf den Nachmittag, so zwischen 14 und 18 Uhr ist die Anrufhäufigkeit höher, aber grundsätzlich fluktuiert es sehr. Ich bringe es manchmal in Verbindung mit Nachrichtensendungen, dass es vorkommt, dass in manchen Stunden kaum jemand anruft und in der Stunde drauf dann 50 innerhalb von kürzerer Zeit. Das lässt sich nur sozusagen mit Verbreitung der Nummer erklären, mit Wetter oder Nachrichten. Lager im Allgemeinen oder auch der Veränderung von Ängsten, jetzt bezogen auf Erkrankungen oder existenzielle Sorgen, kann man solche kurzen Schwankungen eigentlich nicht erklären.
Also wir sprechen heute über die Corona-Hotline des Bunds Deutscher Psychologen, darüber, was für Ängste da wohl möglicherweise hinterstecken, wann wir welche Ängste haben. Und wir sprechen natürlich darüber, wie man damit so gut wie möglich damit umgehen kann. Zu Gast ist heute Freddy Lang. Er ist Psychologe und arbeitet in der Geschäftsstelle des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Und er hat die Corona-Hotline ins Leben gerufen. Diese Hotline, jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer, die das interessiert, die ist erstens kostenlos und zweitens ist sie anonym. Herr Lang, Sie haben die Hotline ins Leben gerufen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also gab es da so einen bestimmten Moment, wo Sie gesagt haben, wir brauchen eine Hotline für Menschen, die sich im Moment psychisch überlastet fühlen?
Ja, wir hatten diese Hotline zum Tsunami vor vielen Jahren mal gestartet und diese Nummer immer mitgenommen für Gelegenheiten, wo unsere Unterstützung als Berufsgruppe für die Bevölkerung besonders gebraucht wird bei Großschadensereignissen oder wie jetzt hier bei dieser Pandemielage. Und nachdem erkennbar war, dass sozusagen ein Lockdown stattfinden soll, war klar, dass die Belastungen für viele Menschen sehr, sehr hoch werden und da habe ich intern vorgeschlagen, diese Nummer, die wir die ganze Zeit ja auch hatten, zu reaktivieren, die Mitgliedschaft zu befragen, anzufragen, wer mitmachen will und dann diese professionell betriebene Hotline zu starten.
Wer kann denn da anrufen? Jeder?
Im Prinzip gibt es keine Anrufunterdrückung, also man kann von überall und jeder
das
anrufen.
Wäre noch schöner.
Ja. Also ja, doch, das man kann bei 0800 dann Nummern Anrufunterdrückungen machen, Handynummern oder Auslandsnummern oder spezielle Nummern von Daueranrufern oder so sperren, das tun wir nicht. Es kann jeder anrufen. Es gibt auch keinerlei Vorgaben sozusagen für die Gesprächsdauer, das müssen die Berater selbst entscheiden. Kann ja sein, dass eine schwere Krisensituation da ist, wo dann auch ein längeres Gespräch nötig und notwendig ist, um Schlimmeres zu verhindern. Andererseits kann aber auch sozusagen mit einfachen kurzen Tipps und Hinweisen unter Umständen schon das Thema, die Fragestellung geklärt werden. Und da haben wir sozusagen keinerlei Vorgabe, weder für die Dauer der Gespräche, noch mit welchen Anliegen man sich daran an die Hotline wenden darf, noch was dokumentiert wird. Es wird ein bisschen was freiwillig dokumentiert, damit wir hinterher wissen, wer hat angerufen, was waren die Anliegen, was ist passiert. Aber im Grunde genommen vertrauen wir darauf, dass auch sich Menschen an diese Hotline wenden, die einen Bedarf im Zusammenhang mit Belastungen durch die Corona-Epidemie haben.
Sie haben eben gesagt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, worüber da gesprochen wird. Wie helfen Sie denn ganz konkret? Also geht es vor allem darum, dass man mal reden kann, wie bei anderen Hotlines, oder geht es wirklich um therapeutische Beratung?
Naja, eine Hotline hat natürlich immer nur begrenzte Interventionsmöglichkeiten, aber die Kolleginnen und Kollegen sind ja hochprofessionell, sodass es jetzt nicht nur um ein einfaches Zuhören geht, was auch schon eine Wirksamkeit entfaltet. Aber darüber hinaus werden natürlich auch konkrete Tipps gegeben, wie mit den Belastungen, mit den Angstzuständen, mit den Stressthemen, mit den Paarkonflikten, mit den Erziehungsproblemen, die sich vielleicht gestellt haben, mit den Tagesstrukturierungsproblemen, mit und ohne Homeoffice, also zu allen diesen Themen, die im Zusammenhang mit Corona sich neu stellen, Isolation, Kontakte mit Angehörigen, generell Kommunikation im Familiensystem. Da gibt es sozusagen viele heikle Anlässe, wo man auf der psychologischen Ebene sehr konkrete Hinweise geben kann, wie man damit umgeht, wie man mit den eigenen Gefühlen umgeht, mit welchen Strategien, kommunikativen oder auch ressourcenfördernden man da durchkommt.
Jetzt haben Sie schon mal das ganze Spektrum aufgemacht von Themen, die im Moment wichtig sind in Bezug auf die Corona-Krise. Darüber werden wir auch noch ganz ausführlich reden. Jetzt erstmal noch die Frage, wer berät denn da? Also sind das alles erfahrene, therapeutisch arbeitende Psychologen?
Ja, das sind alles sozusagen Psychologinnen und Psychologen mit voller Berufserfahrung und voller Ausbildung. Die haben dann zum Teil auch unterschiedliche Spezialisierungen, oft auch mehrere Berufsfelder in ihrem Leben, Berufsleben schon absolviert. Es ist in dem Zusammenhang dann zufällig, wenn die Passung besonders gut ist. Also wenn jemand mit dem Homeoffice-Thema auf einen Wirtschaftspsychologen trifft oder mit jemand mit einer Angst- oder Panikattacke auf einen Psychotherapeuten mit langjähriger klinischer Erfahrung. Aber grundsätzlich können alle Psychologinnen und Psychologen in dem breiten Spektrum konkrete Hinweise geben. Hochspezialisierte Interventionen am Telefon sind ohnehin nur begrenzt möglich. Also da kommt es dran mehr darauf an, Verweise zu geben, wo weitere spezialisierte Unterstützung und Hilfsmaßnahmen möglich sind. Und da haben wir dann auch Adresslisten für die Berater, die sie weitergeben können.
Sie haben es gerade gesagt, es sind alles Profis aus ganz verschiedenen Bereichen. Die Hotline ist aber kostenlos. Machen die das alles ehrenamtlich?
Ja, also als Berufsgruppe liegt uns auch immer das Wohl der Gesellschaft am Herzen. Wir brauchen natürlich auch Geld und verdienen damit auch normalerweise unser Geld. Aber es ist natürlich so, dass in dieser besonderen Situation wollen wir da halt auch einen Beitrag leisten. Und insofern war die Resonanz in der Mitgliedschaft überwältigend. Also viele hundert Kollegen haben sich gemeldet. Ich kann die gar nicht alle einsetzen auf der Hotline. Natürlich auch jetzt für einen begrenzten Zeitraum, aber durchaus mit großem Engagement und ohne Nachfrage, ob man dafür was erhält an Geld.
Ja, also klasse, wirklich toll, so ein Einsatz. Mein Vater war Psychotherapeut, das ist deswegen für mich auch ganz normal, dass Menschen, wenn sie Anliegen haben, wenn irgendwie das Gefühl haben, etwas überfordert sie psychisch, dass man dann zum Therapeuten auch geht. Gesamtgesellschaftlich ist aber das Thema Therapie ja doch immer noch mit Scham besetzt. Wie ist das denn bei den Leuten, die anrufen? Haben die auch dieses Schamgefühl so ein bisschen? Muss man denen das erst ausreden?
Die nicht. Manchmal Angehörige im Hintergrund. Also es gibt einzelne Berichte, wo dann die Frau sagt, der Mann will nicht, dass ich mir Unterstützung hole. Wenn der jetzt kommt, muss ich auflegen. Also solche Situationen, dass das nicht gewünscht ist im innerfamiliär, das hat man öfter. Aber diejenigen, die zum Hörer greifen, die haben ja die Hürde schon genommen. Die muss man dann auch nicht mehr überzeugen. Die nicht anrufen, die müsste man überzeugen. Aber die erreicht man ja nicht. Insofern beißt sich da die Katze in den Schwanz.
Also wir sprechen über die Corona-Hotline des Bunds Deutscher Psychologinnen, des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Da kann anrufen, wer sich in den Zeiten von Corona psychisch überlastet fühlt. Herr Lang, sprechen wir mal ganz konkret darüber, welche psychischen Probleme denn den Menschen so zu schaffen machen im Moment, in dieser Zeit, wo man möglichst zu Hause bleiben soll. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Thema Liebe, also den Paarbeziehungen. Da mag die Situation ja einige Paare auch zusammenschmieden. Für viele andere ist es sicher auch eine harte Probe. Also ich habe da den schönen Satz gelesen, dass die Situation im Moment, die Corona-Situation, emotional so ein bisschen wie Weihnachten ist, aber halt ohne Geschenke und ist halt nicht nach 3 Tagen vorbei. Also bei diesem großen Aufeinandersitzen im Moment, wie groß können da die potenziellen Belastungen für Beziehungen sein?
Weihnachten hat man ja keine äußere Bedrohung und keine Unsicherheiten für die Zukunft. Aber das Aufeinandersitzen und das Miteinander umgehen mit den eigenen Grenzen der Lebensführung und auch den Interessen, das ist in der jetzigen Situation dasselbe wie an den Feiertagen. Es ist für Paare insofern besonders brisant, als dass sich grundsätzlich in so einer Stresssituation Elemente zuspitzen. Das heißt, die Konflikte, die man vorher hatte, die werden dann nochmal brisanter. Und dadurch, dass man selbst auch unruhiger ist, angestrengter, fahriger, eskalieren dann Situationen schneller als üblicherweise sonst in gedrängter Situation.
Also in China ist es wohl so, dass als da die Ausgangssperre aufgehoben wurde, erstmal so ein richtiger Run entstanden ist, ein Andrang auf die Scheidungsämter. Wenn Sie jetzt die Situation gerade beschreiben, dass da all die ganzen alten Konflikte so hochkommen, sagen wir mal Höhepunkt des Lagerkollers, was kann man denn da machen?
Naja, man sollte sozusagen Grenzen setzen, gemeinsame Abgrenzungen auch verabreden, auch Rituale verabreden, auch sich selbst Auszeiten gönnen, die jeweiligen Terrains des anderen respektieren. Zum Teil ist es ja so, dass man aus Langeweile dann anfängt, den Müll runterzubringen, was man früher nie getan hat oder sonst ja irgendwie erstmal. Sachen. Ja, im Prinzip schon, nur wenn dann sozusagen der andere nichts mehr zu tun hat und man sich sozusagen die Aufgaben streitig macht, anstatt den Hochboden oder den Keller aufzuräumen oder Projekte zu machen. Also an der Stelle muss man einfach das Miteinander nochmal deutlicher verabreden, auf die eigenen Grenzen, auch auf die eigenen Gefühle oder auch sozusagen überzogenen Reaktionen und nicht zuletzt auch ein bisschen stärker bereit sein, dem anderen auch zu verzeihen, weil der ist in derselben überanstrengenden Situation wie man selbst.
Aber finde ich ganz wichtig, dieses dem anderen Verzeihen. Man weiß es ja von sich selbst, woher dann solche Momente kommen, in denen man nicht mal ganz man selbst ist, aber das eben auch beim anderen so akzeptieren, wenn der mal aus Versehen den Müll runterbringt. Gehen wir mal von den Beziehungen zu Kindern, also auch noch so ein Feld, das, glaube ich, manchmal auch ein Minenfeld sein kann im Moment. Ich habe zum Beispiel eine 3-jährige Tochter und bin zum Teil sehr froh, finde es ganz toll, dass die jetzt so viel zu Hause ist und wir so viel Zeit zusammen verbringen können, aber das kennt jeder, der diese Elternerfahrung auch macht, es kann auch mal schwierig sein. Und ich nehme mal an, für Alleinerziehende ist es noch schwieriger und wenn die Wohnung klein und in der Stadt ist, ist es auch noch mal schwieriger. Was würden Sie denn da raten, damit man so eine Situation mit den Kindern gut durchsteht, wochenlang und vielleicht ja sogar mit Gewinn?
Ja, also da sind auch die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich. Einerseits kann man natürlich sagen, man muss den Kindern mehr Aufmerksamkeit widmen, ihnen kindgerecht die Dinge erklären, die sie unter Umständen beunruhigen, auch Rituale und Strukturen einhalten, das heißt jetzt nicht die üblichen Prozesse, die Tagesprozesse komplett verändern, andererseits aber auch auf Besonderheiten eingehen, kann schon sein, dass es dann abends mal ein bisschen länger wird, aber das sollte natürlich nicht auf Dauer einreißen, auch mal besonderen Reaktionen dann Aufmerksamkeit schenken beziehungsweise nicht zu streng sein mit besonderen Reaktionen von Kindern. In der Beschulungssituation oder insgesamt ist es immer auch wichtig, sich zu vergewissern, was das Kind fühlt und ob es das, was man ihm erklärt hat, auch verstanden hat und eine gewisse Sicherheit auch im Umgang für sich selber mit diesen Informationen gewonnen hat. Grundsätzlich, klar, sind Spielen und Beschäftigungsmöglichkeiten immer sehr wichtig, wenn es dann im gedrängten häuslichen Rahmen ist, sind natürlich die Fragen der Ressourcen und der digitalen Möglichkeiten, die man hat, immer auch eine mögliche Grenze oder auch ein Potenzial. Und da unterscheiden sich die sozialen Lagen der Familien sehr stark.
Ja, was das ganze Thema auch schwierig macht, ist natürlich sind die großen Ängste, die da im Hinterkopf auch immer noch ihr Unwesen treiben. Also Existenzängste zum Beispiel. Wenn man selbstständig ist im Moment, ich habe einen Bekannten, das ist ein Kneipenbesitzer in Karlsruhe, der musste seine Kneipe zumachen und bangt jetzt von Woche zu Woche, wann es weitergeht. Und wenn solche Ängste im Hinterkopf sind, dann geht man natürlich auch ganz anders mit dem Partner um und mit den eigenen Kindern. Was ist denn so Ihre Erfahrung, vielleicht auch aus der Hotline? Wie stark sind diese großen Ängste, Existenzängste, vielleicht auch Einsamkeitsängste im Moment?
Die sind sehr hoch. Sie werden nicht immer als so wahrgenommen. Manche sagen Besorgnis, Angst, Furcht, Sorgen. Es gibt verschiedene Begriffe und Niveaus, mit denen man das sozusagen empfindet. Es gab vor 2 Wochen eine hohe Sorge um Infektions- und Krankheitsängste. Die ist ein wenig zurückgegangen, aber immer noch recht hoch. Was natürlich im Hinblick mit dem Umgang mit den anderen immer das Problem ist, ist, dass man mit den eigenen Ängsten auch die Dynamik hochschaukelt. Man ist dann sehr fokussiert, auch auf die Risiken, auf die Informationen, die in die Angstdynamik passen, und in dem Maße, wo man dann auch aus so einem Kreislauf nicht herausgeht, sondern ihn mit den Angehörigen immer weiter ventiliert, verstärkt sich sozusagen diese Angst und wird eher zu einer sehr großen Belastung für das komplette System. Auf der Hotline sind teilweise auch dann Gespräche angekommen, wo das dann mit Verschwörungstheorien in Verbindung war oder auch mit Angst- und Panikattacken. Also die möglichen Reaktionen und Theorien sind da sehr vielfältig. Insofern müsste man eher sagen, man sollte darauf achten, dass man mit den eigenen Ängsten strukturiert umgeht. Das heißt, die Phasen, in denen man sich mit den Befürchtungen, Sorgen befasst, kurz zu halten, gegebenenfalls auch bei der Medien- und der Informationsauswahl nochmal sehr gut aufpassen, woher man etwas hat, wie seriös das ist, auch gegebenenfalls erst abends Nachrichten oder Informationen zu sammeln, weil morgens gibt es oft Schlagzeilen, die sich über den Tag dann wieder relativieren, die man aber in seine Angstdynamik einbaut und die dann auch die gesamte Angstdynamik verstärken. Insofern sollte man sich selbst genau beobachten und die Angstphasen, die man erlebt, reduzieren, auch im Hinblick auf die Informationen, die man da jeweils integriert, konzentrieren und klein halten, auf seriöse Medien, auf Interpretationen sich beziehen und nicht selbst einzelne Informationen in ein epidemiologische oder wirtschaftspolitisches Szenario einbauen, das einen dann unter Umständen sehr stark belastet, aber gar nicht realitätshaltig ist.
Also wichtig, auch einen eigenen Filter zu haben, vorsichtig zu sein, aber sich auch nicht von der eigenen Angst übermannen zu lassen. Herr Lang, die Corona-Hotline, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch mehr Menschen anrufen, die sowieso schon psychische Probleme haben. Also ist das so eine Krise, wie wir sie zurzeit haben, macht die gerade Leuten zu schaffen, die sowieso schon, sagen wir mal, prädisponiert sind für psychische Probleme?
Ja, also eine Krise oder äußere Bedrohung, erhöhte Stressbelastung verstärkt wie einem Brennglas die bestehenden Themen und Probleme. Und insofern sind diejenigen, die besondere Ereignisse in ihrer aktuellen Situation haben oder in der bisherigen Leben, das können Trauererlebnisse sein, das können psychische Erkrankungen sein, bestehende Versorgungsstrukturen, Tagesklinik oder auch eine Psychotherapie, die jetzt gerade ausgesetzt ist innerhalb dieser Corona-Krise. Und für Menschen, die sozusagen besonders belastet sind, etwas angeschlagen sind, ist dann diese Belastungssituation nochmal besonders bedrohlich. Aber grundsätzlich ist dieses Bedrohungsempfinden, die Befürchtung, dass die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, um diese Situation der Isolation, auch der Unsicherheit im Hinblick auf Gesundheit, aber auch auf existenzielle Entwicklung, ist für viele stark belastend, sodass dieses Thema, ich habe Angst, dass meine Ressourcen nicht reichen, dass ich da nicht gut wieder rauskomme, dieses Thema ist insgesamt auf der Hotline sehr stark vertreten und dann nochmal besonders intensiv bei denjenigen mit besonderen psychischen oder aber auch sozialen Belastungen oder kürzlichen Erfahrungen.
Ja. Sie haben jetzt über die Ressourcen gesprochen, die man mitbringt. Es ist ja so, es gibt einen Fachbegriff in der Psychologie, die Resilienz. Das steht für psychische Widerstandskraft. Und da fällt einem ja auch auf, dass es Menschen gibt, die im Moment sehr gut durch diese Krise kommen und andere, die da immer so ein bisschen arbeiten, die da wanken, die nach Lösungen suchen. Woran liegt es eigentlich?
Naja, Resilienz meint ja sozusagen Abhärtung oder Widerstand. Und das hängt einerseits mit den eigenen Strategien zusammen, wie sehr man so mit Stressbelastung umgeht, wie die eigene Tagesstrukturierung ausfällt, aber auch sehr stark mit der sozialen Lage und mit den psychologischen Kontakten, die man hat. Das heißt, das Eingebettetsein in die Lebenssituation, das Gefühl der Akzeptanz, des Angenommenseins am Arbeitsplatz, in der Familie, im sozialen Bezugssystem, im Freundeskreis, das ist ein sehr starker Schutzfaktor. Und wenn dann sozusagen das gepaart wird mit, ich sag mal, stärkenden Strategien, die bei fördernden Sachen anfangen, wie jetzt Bewegung, Sport, Ernährung, aber auch bei, ich sag mal, entspannenden oder kompensierenden Maßnahmen wie Entspannungsübungen, spazieren gehen, Musik hören, alles, was einem irgendwie gut tut, Freude bereitet, führt sozusagen zu einer gewissen Widerstandskraft. Nicht zuletzt gehört auch eine gewisse Hoffnung und Zuversicht für die eigene Lebensplanung in der Zukunft mit dazu. Das heißt, es macht auch einen großen Sinn, Pläne zu machen für die kommende Zeit nach Corona, positive Pläne zu entwickeln und auch den Glauben daran zu entwickeln. Sei es auch, indem man es sich selbst immer wieder sagt, eine positive Perspektive im Sinne von Bewältigbarkeit der Risiken, die auf einen zukommen, ist ein sehr wichtiger Faktor für die Widerstandskraft.
Ja. Also ich hätte Sie jetzt noch gefragt, wie man es trainiert. Sie haben es auch schon gesagt, man kann es eigentlich dadurch trainieren, dass man schöne Sachen macht. Also das, was einem Spaß macht, sich Zeit nehmen, meditieren vielleicht, Sport machen. Das finde ich jetzt auch einen sehr positiven Gedanken auch für diese Zeit. Was ich auch spannend finde, wenn ich mich selbst beobachte und wenn ich andere beobachte, ist, dass wir alle merken, dass wir einander brauchen. Also es macht gar nicht so viel Spaß, lange allein zu Hause zu hocken. Lernen wir das gerade auch, dass wir eigentlich viel sozialer sind, mehr soziale Wesen sind, als wir uns das sonst vielleicht eingestehen wollen?
Ja, und da liegt auch sozusagen eine große Ressource drin. Wir lernen sozusagen mehr auf das Hier und Jetzt zu achten und auch zu sehen, dass wir als Menschen im Miteinander uns definieren und erleben. Und wir identifizieren uns in diesem Austausch, in den Rückmeldungen der anderen als soziale Wesen, die in einem Kontext sind, der verlässlich und vorausschaut ist. Und da merken wir nun in dieser eingeschränkten Situation, wie wertvoll das mitmenschliche Miteinander, auch das gegenseitige Bestärken, das Akzeptieren, der Respekt füreinander, wie wertvoll das für unsere eigene Lebensführung ist. Und insofern ist das eine Ressource, die jetzt quasi digital und mit, ich sag mal, distanzierten Kommunikationsmitteln gerade gepflegt und weiterentwickelt wird, aber wo ich eine gewisse Renaissance sehe. Ich glaube, so viele Telefonate innerfamiliär wie in den letzten Wochen gab es wahrscheinlich in dem halben Jahr davor nicht oder so. Und ist jetzt eine Hypothese, die man prüfen müsste. Aber ich glaube, dass an der Stelle auch etwas in Bewegung geraten ist, was eine neue Idee eines guten Lebens hervorbringt und dabei auch mehr auf das Miteinander und den gegenseitigen Respekt und die Solidarität fokussiert.
Ja, ich frage Sie jetzt nochmal ganz konkret, weil Sie auch gerade vom Telefonieren gesprochen haben. Was sind denn so Wege, wo Sie sagen, ich lerne hier gerade, vielleicht jetzt nicht nur das Telefonieren, auch andere Wege, ich lerne jetzt gerade auf neue Art, vielleicht eine neue alte Art, wie ich mit meinen Mitmenschen in Kontakt treten kann?
Es ist im öffentlichen Raum sozusagen zu erleben, dass die Begegnungen wieder vermittelter werden. Man hat Blickkontakt, man achtet auf die Emotionen des jeweiligen anderen. Das heißt, das persönliche Erleben der Menschen im öffentlichen Raum hat eine neue und intensive Qualität gekriegt. Das war zum Teil auch angstinduziert, aber nicht nur. Man wollte auch wissen, wie wie geht's dem anderen? Und das ist sozusagen eine Kommunikationsform, die ich beobachtet habe, die sich neu entwickelt hat. Ob man jetzt durch die Videokonferenzen, die jetzt in schlechterer Qualität stattfinden als vor 2 Monaten, da noch was dazugelernt lernt, das hängt jeweils vom Einzelfall ab. Auch generell die Telefonkonferenzensituation und das Kommunikationschaos, was dann jetzt in Teams oder in Organisationen, wir sind ja hier auch nahezu alle im Homeoffice, ich ja auch oft, dann entsteht, das sind, denke ich mal, Erfahrungen, die verdeutlichen, wie schwierig eigentlich Kommunikation ist und wie wichtig es ist, darauf zu achten, ob der andere einen auch wirklich verstanden hat und ob man ihn selber auch verstanden hat.
Also finde ich ein sehr schönes Bild, dieses so auf der Straße die anderen genauer angucken, schauen, wie lächeln die, was für Emotionen haben die, erzwungen durch soziale Distanzierung, aber eben auch was Schönes. Sie haben gerade nochmal angesprochen, dass Gespräche heute oft auch als Videokonferenzen stattfinden. Ich sage es nochmal, wir beide, wir sprechen auch gerade von zu Hause, also ich bin hier zu Hause in Zeiten von Corona, Sie sind im Büro des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen, und wenn darunter die Qualität leiden sollte, dann bitte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das zu entschuldigen. Bei uns ist Fredi Lang, Psychologe. Er hat die Corona-Hotline des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen ins Leben gerufen. Herr Lang, sprechen wir nochmal zum Ende darüber, was wir mitnehmen werden in die Nach-Corona-Gesellschaft, also an Erfahrungen, die wir jetzt machen. Wir lernen ja zum Beispiel gerade, distanziert zu bleiben zu anderen Menschen. Also wir schütteln keine Hände mehr, wir geben keine Küsschen zur Begrüßung mehr. Wird sowas bleiben?
Ja, also man kann davon ausgehen, dass alles, was sich über eine längere Zeit an Gewohnheiten einspielt, dann auch auf Dauer im gesellschaftlichen Leben eine Relevanz erhält. Das heißt, diese engen Begrüßungen, Händeschütteln, Umarmen, die werden vermutlich im nächsten halben Jahr eher ungewöhnlich sein. Und insofern ist sehr plausibel zu vermuten, dass Begrüßungsformeln und andere Formen sozialen Kontaktes, körperlichen Kontaktes eher zurückgehen werden und vielleicht auch dann auf Dauer weniger relevant sein. Es wird dann nochmal ein Revival geben irgendwann, aber ich glaube, insgesamt wird das Händeschütteln dann öffentlichem Leben Bedeutung verlieren. Andererseits denke ich, dass bestimmte Sachen wie Solidaritätsempfinden, das Miteinander, auch das Achten aufeinander, auch die Frage, wie die jeweiligen gesellschaftlichen Schichten, Gruppen, Berufsgruppen sozusagen zueinander stehen. Also jetzt werden ja Verkäuferinnen, Gesundheitsberufe, Pflegeberufe als Heldinnen des Alltags gefeiert. Ob sie dann zukünftig auch entsprechend besser honoriert werden, entsprechend mehr höher wertgeschätzt werden im Hinblick auf ihre Leistungen, die sie vollbringen, das wird eine spannende Frage. Und da gehe ich eigentlich davon aus, dass die Diskussion um ein gutes Leben, die jetzt aus dieser existenziellen Bedrohungssituation resultiert, dass die vielfach auch Veränderungen im Hinblick auf Teilhabechancen, Bildungschancen, Gesundheitschancen insgesamt in der Gesellschaft hervorbringen wird.
Ich würde gerne an einem Punkt einmal einhaken. Sie haben eben gesagt, dass wir auch lernen, mitmenschlicher zu sein, also Solidarität sehen, wenn man zum Beispiel den älteren Nachbarn hilft oder dieses berühmte Bild der Italiener, die da auf dem Balkon alle zusammen singen. Meinen Sie, sowas ist etwas, was wir speichern, was uns bleiben wird, auch als Verhalten, oder ist in einem Jahr alles wie vorher?
Es wird natürlich durch die jeweiligen normalen Verhältnisse werden sich auch Sichtweisen, Perspektiven, die man jetzt in der Krisenzeiten einnimmt, auch wieder etwas relativieren. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird wie vorher. Also ich denke, dass das Miteinander, das jetzt in den Fokus gerät, auch Gesundheit als Wert, der in den Fokus gerät, Mitmenschlichkeit als Wert, der in den Fokus gerät, dass diese Wertschätzung Werteorientierung auch auf Dauer Bestand hat in der eigenen Lebensplanung und in den eigenen Zielperspektiven. Das ist jetzt eine Erfahrung, die gemacht wird, die meines Erachtens dann sich auch auf die zukünftige Lebensführung auswirken wird. Sie wird nicht das alleinige Maß dann sein, aber ich glaube, dass an der Stelle das Miteinander sich positiv verändern wird und auch, das ist jetzt eine Hoffnung, die ich damit habe, auch das Vertrauen in Institutionen und in seriöse Medien wieder entstehen und wachsen wird. Das brauchen wir im Zuge der Digitalisierung und der Bedrohungen, die wir insgesamt auch durch Epidemien auch zukünftig haben werden. Wenn es dann kein Vertrauen in die Führung, in die Steuerung, in die Botschaften, in die Informationen, wenn es da keine Verlässlichkeit gibt in die Art der Informationsgestaltung und Politikgestaltung, dann hätten wir ein großes Problem. Und ich glaube, dass diese Krise jetzt dann dazu führen wird, dass eine authentische Kommunikation und ein solidarisches Miteinander stärker Raum findet.
Also ein Ausdruck dieses solidarischen Miteinanders ist natürlich auch Ihre Hotline, also die Corona-Hotline des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen.
Das ist die 0800 777 2244.
Fredi Lang, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren.
Ja, gerne.
Ich sage Ihnen von zu Hause in Karlsruhe Tschüss nach Berlin, wo Sie jetzt gesessen haben. Und das erklärt für unsere Hörerinnen und Hörer im Übrigen auch die technische Qualität, die ich zu entschuldigen bitte. Das war SWR 2 Tandem. Dieses Gespräch haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.